herzlich willkommen zur Opening Bell, featured by Handelsblatt. Die Einzelhandelsumsätze in den USA im August sehr robust. Die Erzeugerpreise über den Erwartungen, das sieht gar nicht gut aus. Man muss aber genau hinschauen. Es sind vor allen Dingen die Benzinpreise, die Treibstoffkosten, die die Einzelhandelsumsätze anfachen. Rechnet man die raus, genauso wie bei den Erzeugerpreisen, dann sehen die Daten für den Markt schon wieder wesentlich verträglicher aus. Das zeigen auch die Futures, die im Plus notieren. Die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen reagieren auf diese Daten gar nicht, sind sogar eher ein bisschen rückläufig. Die EZB liefert ansonsten in der Tat 25 Basispunkte Anhebung, aber es wird das Signal gesetzt, dass damit möglicherweise das Ende der Zinsanhebungen erreicht ist. Wir haben ansonsten den Megabörsengang des Jahres an der Wall Street. ARM wird an diesem Donnerstag den Handel an der Wall Street aufnehmen. Der Zuteilungskurs $51. Der Börsengang war etwa zehnfach überzeichnet. Die Aktie dürfte also fest in den Tag starten. Ja, einen schönen guten Morgen. Wenn man sich die Wirtschaftsdaten heute Morgen mal anschaut, um Gottes Willen, wie stark ist das Wachstum? Und die Erzeugerpreise viel höher als erwartet. Also da ist erstmal dieser Schockmoment. Wenn man sich die Märkte aber anschaut, die Futures sind im Plus, die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen sind stabil, bis sogar jetzt rückläufig. Und das sagt im Prinzip alles. Die Daten sind auf den ersten Blick heute Morgen allesamt sehr robust. Aber wenn man den Bereich Benzin und Treibstoff mal rausrechnet, dann sieht die Entwicklung schon wesentlich besser aus. Und ich glaube, der Markt hat sich darauf heute Morgen auch besinnt. Die Futures sind dementsprechend im Plus. Schauen wir uns also mal die einzelnen Daten an. Die Wirtschaft, die Einzelhandelsumsätze im August sind im Vergleich zum Vormonat um sehr robuste 0,6% gestiegen. Erwartet wurden 0,1%. 0,6% sind es geworden, also viel besserer Einzelhandel, als man erwartet hatte. Wenn man die Autos rausrechnet und wenn man vor allen Dingen auch Benzin rausrechnet, dann lag die Steigerungsrate allerdings nur bei 0,2% und damit exakt im Rahmen der Schätzungen. Der Benzinpreis war einer der ganz stark treibenden Faktoren bei den Einzelhandelsumsätzen. Die Benzinpreise in den USA sind im Vergleich zum Vormonat um 5,2% gestiegen. Und nochmal, wow, Einzelhandel ist so wahnsinnig robust, ne? Aber reduziert vor allem auf die Benzinpreise. Jetzt frage ich euch, sind steigende Benzinpreise ein Zeichen, dass das Wachstum einer Wirtschaft an Dynamik gewinnt? Oder sind steigende Benzinpreise eigentlich genau das Gegenteil, nämlich eher ein Grund mehr, warum der Konsum insgesamt ausgebremst wird? Mehr an der Pumpe zu zahlen sozusagen, liegt nicht im Interesse der amerikanischen Konsumenten. Also kann man die sehr robusten Einzelhandelsdaten erstmal entkräften, wenn man den Teppich anhebt und sich das etwas genauer anschaut. So, damit kommen wir mal zu den Erzeugerpreisen. Und hier sehen wir letztendlich eine ähnliche Entwicklung wie gestern bei den Verbraucherpreisen. Wir sehen, angetrieben durch die Energiepreise und Treibstoffkosten, einen Anstieg der Gesamtrate, während die Kernrate, die für die amerikanische Notenbank entscheidend ist, nach wie vor im Rahmen der Erwartungen liegt und sehr stabil ist. Exklusive Nahrungsmittel und Energie sind die Erzeugerpreise nur um 0,2% gestiegen. Und das lag exakt im Rahmen der Schätzungen. Die Gesamtrate, wie auch bei den Verbraucherpreisen, wurde im Wesentlichen durch die steigenden Energiepreise angefacht. Ein Plus von 0,7%. Erwartet wurden 0,4%. Wenn man jetzt also das Ganze mal zusammen betrachtet, Einzelhandelsumsätze, Inflationsdaten. Was bedeutet das denn jetzt? Das bedeutet vor allem, dass diese Daten für den Markt in erster Linie neutral sind. Und das sagt nicht ich, sondern das sagt der Markt, das sagen die Renditen der Staatsanleihen, das sagt der Aktienmarkt heute Morgen und das signalisiert auch das FedWatch-Tool der Chicago Mercantile Exchange. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir kommenden Mittwoch eine Zinsanhebung in den USA sehen werden, liegt weiterhin bei nur 3-4%. Und man sollte hier nicht vergessen, dass die amerikanische Notenbank schon seit geraumer Zeit, was Zinsschritte betrifft, den Markt nicht überrascht. No surprises, das hat Jerome Powell schon zu Beginn der Anhebungsphase gesagt und daran hat er sich auch gehalten. Das bedeutet aber nicht, dass die Notenbanktagung keine Gefahren mit sich bringt. Auch ich glaube, dass der Leitzins nicht angehoben wird. Die Frage wird sein, wie steht es um den sogenannten Dot für 2024? Die Dots signalisieren die Marschrichtung der zukünftigen Geldpolitik. Und hier geht man also davon aus, oder man befürchtet vielmehr, dass die Dots von aktuell 4,6% für das nächste Jahr auf vielleicht 4,8% oder sogar 5% angehoben werden. Ob die Notenbank das dann tatsächlich auch macht, da ist Papier geduldig und die Dots haben historisch betrachtet nicht unbedingt die höchste Verlässlichkeit, aber es wäre ein Signal, einmal mehr, dass der Zins lange Zeit oben bleibt und der Kapitalmarkt preist aktuell schon 100 Basispunkte an Zinssenkungen ein bis Ende nächsten Jahres. Die Bank of America-Umfrage, 38% der befragten Fondsmanager rechnen im zweiten Halbjahr mit Zinssenkungen. 36% schon ab dem zweiten Quartal. Jeffrey Gundlach, der Bondkönig in den USA, ist auch in diesem Lager und sagt, wir werden ab dem zweiten Quartal Zinssenkungen sehen. Und das ist die einzige Komponente, die die amerikanische Notenbank jetzt am Mittwoch bei der nächsten Tagung mit in den Fokus stellen könnte. Und das wäre auch der einzige Punkt, der den Markt ein Stück weit noch belasten könnte. Denn auch nach den Verbraucherpreisen, wie haben sich denn die Bond-Yields verändert? So gut wie überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen sind gestern sogar gesunken. Und bei den Erwartungen für das Zinsniveau Ende 23 und Ende 24 haben wir keinerlei Veränderungen gesehen, auch nicht durch die Daten, die seit gestern gemeldet wurden. Also die Notenbanktagung Mittwoch kommender Woche, keine Zinsanhebung, aber wie werden die Dots ausfallen, das wird der ganz entscheidende Punkt sein. Und damit gehe ich mal weiter zur EZB. Wir haben gestern schon drüber gesprochen. Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 25 Basispunkte 65%. Die Zinsanhebung kam und gestern habe ich zwei Szenarien in den Raum gestellt. Entweder die EZB macht gar nichts, droht aber an, in Zukunft etwas zu machen, oder die EZB hebt den Leitzins an, aber stellt in Aussicht, dass es das gewesen sein dürfte. Zweiteres Szenario ist das bessere Szenario für den Aktienmarkt und zweiteres Szenario ist es geworden. Die EZB signalisiert, so wird es zumindest bei uns an der Wall Street gewertet, dass nach diesem Zinsschritt die Geldpolitik ausreichend restriktiv sei. Das Ende der Zinsanhebungsphase der EZB dürfte damit erreicht sein, obwohl die EZB mit einer wesentlich höheren Inflation zu kämpfen hat, als wir hier in den Vereinigten Staaten. So, damit möchte ich das Thema der Geldpolitik mal abhaken und ich muss sagen, wenn man bedenkt, dass wir uns ja immer noch in der ersten Septemberhälfte befinden, schlägt sich die Wall Street im Grunde erstaunlich gut. Wir sehen, wie dünn die Liquidität ist, vor allem bei den Kurseinschlägen nach nur den mildesten Hinweisen, dass das Wachstum hier und da auf der Umsatzseite enttäuschen könnte. Der Kurseinbruch gestern bei den Aktien von 3M ist, finde ich, nur schwer nachzuvollziehen. Ja, der Finanzvorstand hat gestern auf einer Analystenkonferenz gesprochen, signalisiert, dass der Umsatz im laufenden Quartal leicht unter dem angepeilten Mittelwert liegen wird. Trotzdem wird man den Ertrag pro Aktie einhalten. Daran habe sich nichts geändert und bumm, das Ding wurde um fast 7% rasiert. Das ist sehr gewaltig, wenn man bedenkt, dass eigentlich nicht wirklich entschieden Negatives gesagt wurde. Das Gleiche hatten wir gestern auch bei Netflix. Da hat auch der Finanzvorstand eine Rede gehalten bei der Bank of America Konferenz. Wir haben sehr viele Sell-Side Konferenzen in dieser Woche. Und da hat er durchblicken lassen, dass man im Bereich der Werbung, des werbeunterstützten Service noch ganz am Anfang steht. Das ist ein langfristiges Spiel sozusagen und kurzfristig darf man also hier nicht zu euphorisch sein. Damit redet er runter, dass der Umsatz pro Nutzer bereits in dem jetzt laufenden Quartal nennenswert anziehen wird. Aber das ist jetzt wirklich keine dramatisch schlechte Nachricht. Die Aktie verlor gestern trotzdem an der Wall Street etwa 4%, obwohl die Aussagen so bearish eigentlich nicht waren. Aber wir sehen, wie empfindlich der Markt aktuell reagiert. American Airlines und Spirit Air gestern ja nun auch schwächer, weil man unter den steigenden Treibstoffkosten leidet. Und heute Morgen, die Aktie ist allerdings im Plus, Delta gibt also bekannt, dass in dem jetzt laufenden dritten Quartal auch die Ziele ziemlich merklich verfehlt werden. 1,95 Dollar pro Aktie, geschätzt wurden 2,32 Dollar. Man hält aber trotzdem an der Spanne für das Gesamtjahr fest. Also im laufenden Quartal wird man verfehlen. Und der Umsatz im dritten Quartal wird am oberen Ende der Schätzungen liegen. Was belastet die Ertragslage? Die steigenden Treibstoffkosten. Da aber die Airlines insgesamt, letzter Woche schon, ne, wir haben letzte Woche United gehabt, Southwest Air gehabt, wir hatten Alaska Air, wir haben gestern American Air gehabt, Spirit Air gehabt. Alle sagen, wir leiden unter Treibstoffkosten, American Air auch noch unter den steigenden Personalkosten aufgrund des neuen Tarifvertrags. Alle Airlines wurden also nach unten bepreist. Die Kurse sind schon deutlich zurückgelaufen. Jetzt kommt Delta und sagt im Prinzip das Offensichtliche, jawohl, wir sind mit von der Partie, auch uns trifft es. Ne? Müsste eigentlich europäische Airlines auch treffen, so am Rande bemerkt. Das sollte man also da auch mit auf dem Radar haben. So, wir haben bei Semtech, das ist jetzt ein Unternehmen, das man normalerweise nicht jeden Tag auf dem Radar hat, kleineres Unternehmen. Das abgelaufene Quartal war ganz gut, aber die Aussichten sind sehr schwach auf der Umsatzseite und die Ertragsseite. Es wird jetzt ein Verlust erwartet statt eines Gewinns. Und das Unternehmen ist in einem Segment unterwegs, das unter anderem auch Analog Devices mit beinhaltet, Texas Instruments, ON Semiconductor. Das sind alles wesentlich größere Unternehmen. Aber die Tatsache, dass Semtech, auch ein Unternehmen im Bereich, im Analogbereich, Probleme hat bei den Aussichten, könnte da heute auch mit für Gewinnmitnahmen sorgen. Dafür, gestern habe ich die Nachricht nicht gefunden, warum ist JB Hunt so freundlich? Das Unternehmen im LKW-Transportbereich war gestern auch bei einer Analystenkonferenz bei Morgan Stanley und hat sich hier verhalten positiv geäußert. Die Rezession im LKW-Transportbereich nahe dem Ende. Die Aktie konnte davon profitieren. So, damit bleibe ich mal bei den Autowerten. Ich komme gleich zu ARM, der große Börsengang heute, keine Sorge. Heute Abend um Mitternacht läuft also der Tarifvertrag mit der Automobilgewerkschaft aus. Wir liegen sehr, sehr weit auseinander. Laut CNBC fordert die Gewerkschaft also über 4,5 Jahre eine Anhebung der Löhne und der Benefits um 36%. Ford bietet 20%, GM 18%, Stellantis wohl anscheinend 17,5%. Berufe mich da auf Aussagen von CNBC. Man liegt also immer noch ziemlich weit auseinander. Und es ist wahrscheinlich, dass wir ab morgen früh einen Streik sehen werden. Die Frage ist, wie weitreichend wird er sein? Betrifft das nur einige wenige Produktionsstandorte? Betrifft das nur ein Unternehmen oder mehrere Autohersteller? Das sind ja 3 Stück, die hier gezielt getroffen sein werden. Für Tesla müsste das eigentlich eher eine erfreuliche Entwicklung sein. Und wir haben heute Morgen bei Reuters einen ganz interessanten Bericht zu Tesla. Und zwar ist Tesla wohl ein neuer Durchbruch gelungen im Produktionsprozess. Ich muss jetzt aufpassen, ob ich das richtig übersetze. Und zwar geht es darum, dass quasi der Underbody, ne, wie sagt man, der Boden, quasi der Fahrzeugboden, quasi in einem Guss hergestellt werden kann. Der Unterboden ist normalerweise ausgesprochen komplex und dementsprechend sehr teuer in der Produktion. Schaut euch den Artikel bei Reuters mal an, ist ganz interessant, wen es interessiert. Und es zeigt einmal mehr, wie weit Tesla hier natürlich auch die Nase vorn hat. Denn je mehr der Produktionsprozess, was den Fahrzeugboden betrifft, vereinfacht werden kann, umso stärker kann Tesla die Preise für die Fahrzeuge senken. Und das Ziel von Tesla ist ja nun, ein Auto anzubieten, das $25,000 oder weniger kostet. Und der Weg dahin wird durch diesen Schritt wesentlich stärker geebnet. Also zusammen mit dieser Meldung Dojo, der Supercomputer, das Riesenpotenzial, das Morgan Stanley hier sieht. Tesla schafft es immer wieder, hier ausgesprochen gut dazustehen. Ich komme gleich nochmal zu den anderen Unternehmensmeldungen zurück. Machen wir mal mit ARM weiter. Heute ist also der Börsengang von ARM, größte Börsengang des Jahres. Der Börsengang soll laut Medienberichte etwa 10-fach überzeichnet gewesen sein. Die europäische Antwort auf Nvidia und so. Und es ist sehr stark davon auszugehen, dass diese Aktie, die an der Nasdaq notiert wird, einen explosionsartigen Anstieg in den ersten Minuten sehen wird. Der Zuteilungskurs, anfangs wurde berichtet $52, tatsächlich liegt er bei $51. Das ist die Entscheidung von Softbank gewesen, nicht auf $52 zu gehen. Insgesamt erlöst Softbank durch den Börsengang $4.9 Milliarden. Nach dem IPO wird Softbank immer noch etwa 90% der Anteile halten, mit 10% der Anteile dann im freien Handel. Über $700 Millionen in Aktien wurden reserviert für Intel, Apple, Nvidia, Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor und einige andere Tech-Giganten, die quasi bei diesem IPO mit dabei sind, um den Druck dieses großen Börsengangs quasi auf den Markt zu reduzieren. ARM sollte eigentlich vor 3 Jahren verkauft werden an Nvidia für $40 Milliarden. Da gab es dann Widerstand, vor allem durch die Kunden von ARM. Der Deal kam dann nicht zustande. Softbank hatte 2016 ARM übernommen, von der Börse quasi gekauft für $32 Milliarden, also nicht von der Börse, sondern es wurde von der Börse genommen. Es wurde für $32 Milliarden damals von Softbank übernommen und wird jetzt also mit etwa $55 Milliarden bewertet. Basierend auf dem Zuteilungskurs, aber wenn dieser Börsengang gut läuft, wird die Bewertung natürlich um eine ganze Ecke höher sein. Ja, die Bewertung, wie bei Nvidia, jenseits von Gut und Böse, basierend auf dem Zuteilungskurs haben wir ein KGV von über 100. Und das bei einem Unternehmen, das Wachstum erst noch beweisen muss. ARM hat also bei dem Fiskaljahr, das Ende März auslief, einen Umsatzrückgang gemeldet von 1%. Und die Nettogewinne sind auch im Vorjahresvergleich rückläufig gewesen, etwa $524 Millionen Nettogewinn. Die Bewertung ist also sehr hoch. Wird sehr spannend, wie der Börsengang heute läuft, weil das natürlich auch eine sehr wichtige Signalwirkung für den Markt haben wird. So, heute Abend melden Adobe Ergebnisse und Len Naar. Man hofft bei Adobe, dass die Aussichten etwas besser ausfallen als bei Oracle. Die Aktie wurde im Vorfeld jetzt auch ziemlich hochgeschoben. Bin gespannt, ob Adobe hier die Erwartungen letztendlich gesehen tatsächlich auch einhalten kann. So, ganz kurz noch ein paar andere Meldungen am Rande. Und zwar haben wir einmal Visa und ich bin sehr gespannt, wie die Aktien von Visa auf diese Meldung reagieren werden. Und zwar gibt es sogenannte Class B Aktien oder Inhaber von Aktien der Klasse B. Das sind vor allen Dingen oder generell gesehen Finanzinstitutionen, die diese Aktien halten und die diese Aktien aktuell nicht verkaufen dürfen aufgrund laufender Gerichtsstreitigkeiten. So, Visa macht eigentlich einen, ich würde mal sagen, visionären Schritt und sagt, look, sobald diese Rechtsstreitigkeiten beigelegt sind, ist die Gefahr sehr groß, dass diese Aktien auf einmal auf den Markt kommen und die Visa-Aktie belasten. Um das zu vermeiden, will man also diese Class B-Aktien revidieren und ermöglichen, dass bis zur Hälfte dieser Aktien konvertiert werden können in Werte, die zum Verkauf stehen. So, und damit will man im Prinzip diese Class B-Aktien langsam in den Markt sickern lassen, statt dieser Gefahr, Rechtsstreit behoben, bumm, hier hast du eine Riesenwelle, die jetzt auf den Markt schwappt. Trotzdem kann das natürlich die Aktien von Visa heute und in den nächsten Tagen auch im Handelsverlauf mit überschatten. Visa also ganz interessante Entwicklungen. Wir haben, und jetzt komme ich mal von einem ganz großen zu einem ganz kleinen, Robinhood mit im Fokus und Boy, Und ich meine, ich sehe es bei meinen Abrufzahlen auch, ne? Die Leute haben keinen Bock mehr, Aktien und hin und her, alles nervig, Börse ist schwierig und so. Und was ist mit Inflation und mit Aktien, ne? Und dann schaut man sich den Handel der letzten Tage an, der aufregender ist, als Farbe beim Trocknen zuzuschauen. Ja, Börse ist aktuell nervig. Wir sind seit 2 Monaten im S&P 500 in einem engen Seitwärtstrend. Und der könnte durchaus auch noch eine Weile anhalten. Da verlieren viele Interesse. Und das sehen wir auch bei Robinhood. Die monatlich aktiven Nutzerzahlen im August, 10,6 Millionen, 400.000 weniger als im Vormonat. Nicht im Vorjahr, im Vormonat. Das ist schon eine ganze Ecke weniger. Und die Assets under Custody, also die Anzahl der Kundengelder, sind um 5% gesunken auf 89,7 Milliarden Dollar. Also Robinhood hat es da nicht einfach, wie viele andere Brokerhäuser auch, vor allen Dingen die auf Retail fokussiert sind. Wir haben ansonsten Hewlett-Packard im Fokus. Ich muss sagen, auch da ist es erstmal eine große Meldung, aber man muss das relativieren. Und zwar wird berichtet, dass Berkshire Hathaway die größere Aktienanteil an HP halten, hat 5,5 Millionen Aktien im Wert von etwa 158 Millionen Dollar verkauft. Ne, man hat eine große Beteiligung an dem Unternehmen, jetzt hat man halt mal ein paar Gewinne mitgenommen. Okay, fein, aber 5,5 Millionen Aktien, 158 Millionen Dollar, das ist für Berkshire Hathaway sehr wenig. Das muss man also letztendlich gesehen hier, glaube ich, immer noch auch richtig einordnen. So, zum Schluss nochmal ein Blick auf China. Ihr wisst, ich bin in China involviert. Meine persönliche Meinung ist, dass die Stimmung zu China zu negativ eingeschätzt wird. Wir sehen, dass kurzfristig betrachtet, also in jüngster Zeit jetzt, so mancher Wirtschaftsindikator eben doch auch etwas besser als miserabel ausfällt. Wir haben jetzt letzte Nacht wieder eine Entscheidung gehabt. Der Zins wird in China um 25 Basispunkte gesenkt. Das ist sehr wenig. Eigentlich ist es nicht der Rede wert. Aber es ist ein weiterer kleiner Schritt in Richtung Stimulus. Und in der Gesamtheit betrachtet, hat China in den letzten Wochen so viele kleine Schritte eingeleitet, dass die Wirtschaft Zeichen einer Stabilisierung jetzt durchaus auch sieht. Die Meinungen gehen hier aber natürlich sehr weit auseinander, das ist klar. Die Skepsis ist groß, sicherlich auch berechtigtermaßen, vor allen Dingen was die Geopolitik betrifft. Wir haben also heute Nacht, und das wird wichtig sein in China, die August-Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion, die gemeldet werden. Die Einzelhandelsumsätze sollen im August um 3% gestiegen sein und die Industrieproduktion um 3,9% im Vorjahresvergleich. Das wird wichtig sein heute Nacht. Die Ratingagentur Moody's setzt China den Immobiliensektor auf Negative Watch. Also in anderen Worten, mögliche Abstufungen sind hier denkbar. Wird jetzt niemanden wirklich groß überraschen. Der Immobiliensektor hat es schwer. Wir haben die Luxusgüterwerte in Europa unter Druck gehabt. Und zwar wegen Barclays. Barclays mahnt vor dem schwierigen Umfeld in China. Und Starbucks steht heute auch mit im Fokus. Und zwar Howard Schultz, der bisher noch im Board von Starbucks war, verabschiedet sich endgültig, geht also endgültig in den Ruhestand. Und dafür wird Wei Zhang mit in den Board of Directors aufgenommen, was einmal mehr zeigt, wie wichtig der chinesische Markt für Starbucks ist. Wei Zhang war bis vor kurzem einer der Senior Berater bei Alibaba. Jetzt ist er also demnächst im Management Board von Starbucks ab dem 13. September, um genau zu sein, also seit gestern. So wie Huawei wird am 25. September mehr Details präsentieren zu dem jüngsten Smartphones, dem großen technologischen Durchbruch. Da werden die Amerikaner auch gut hinhören. Und Peking geht auf die Barrikaden wegen der Meldung, dass die EU eine Untersuchung einleitet, inwieweit die Elektroindustrie, also die Elektroautoindustrie, um genau zu sein, in China durch staatliche Subventionen zu Dumpingpreisen ermöglicht wird. China hat ja nun in diesem Jahr Japan als größter Autoexporteur überholt und die EU will nun also prüfen, ob China hier mit unlauteren Methoden arbeitet. Dass hier Peking auf die Barrikaden geht, ist letztendlich gesehen nicht wirklich überraschend. aber kann sich hier natürlich auch auf den Luxusgüterbereich erstmal negativ auswirken. So, und damit bin ich dann auch durch für heute. Heute Abend, wie gesagt, die Zahlen von Adobe und Lennar. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis dann und macht's gut.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.